30 minutes left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 141 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Freeway Up Light Energy Drink.
Genau. Und das war ja auf der Booster Red Gaven mit 30 Milligramm pro Milliliter Koffein, glaube ich. Das ist holländisch, was ich hier lese.
Das ist der niederländische Lidl Drink, der, glaube ich, dem Deutschen sehr ähnlich ist. Aber dieser hier hat niederländische Beschriftung.
Er heißt Freeway Up Light und französische Beschriftung. Weißt du, wo wir den her haben? Hast du den besorgt? Habe ich den besorgt?
Ich war neulich in den Niederlanden, von daher kann es gut sein, dass ich den da besorgt habe.
Okay.
Aber er hat auch französische Beschriftung, das kann also auch von dir sein.
Nee, ich glaube, der hat französische Beschriftung wegen Belgien. Ach, ich weiß es aber.
Steht auch Lidl France drauf und Lidl Niederlande, also weiß ich nicht.
Ich war hier aber noch keinem Lidl. Mhm. Er schmeckt wie ein Standard zuckerfreier Energy Drink. Das merkt man ja aber schon. Der hat so ein bisschen wenig Geschmack, ja, so zuckerfrei, finde ich immer. Aber sonst so wie so ein Standard Energy Drink.
Ja.
Oder was meinst du? Ja, ne?
Ja, ist halt ein bisschen langweilig, ne? Also, der schmeckt halt wie Standard Gummibärchensaft.
Genau. Nichts Besonderes dabei. 0,25 Liter sind da drin. Naja, okay, kriegen wir schon irgendwie leer, die Dose.
Richtig. Sie wirkt ja.
Letztes Mal wollten wir so ein bisschen über Videospiele reinsprechen und wir haben nur über Zelda gesprochen, glaube ich, ne?
Ich glaube, wir haben in der vorletzten Woche über die Videospielfolgen gesprochen. Nee, Moment, das ist schon noch eine Woche länger her, weil letzte Woche warst du ja hier in Hamburg, da haben wir uns live getroffen, deswegen musste die Folge leider ausfallen, aber dafür haben wir ja Drinks ausgetauscht.
Genau, weil ich habe mein Mehr-Personen-Aufnahme-Setup mit Mischpult und sowas nicht mitgenommen nach Hamburg.
Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, aber es ging dann.
Vielleicht muss ich mir mal so einen Aufnahmekoffer basteln, so wie Tim Pritloff den hat, so einen Haken-Porsche.
Das erinnert mich an Inception, wo die auch da vorne in diesem Flugzeug sind und dann diesen Koffer aufmachen, wo die ganzen Teile drin sind.
Ja, das wäre ganz cool, ne? So ein portables Studio.
Ja, am besten auch mit so portablen, aufblasbaren, schallisolierenden Wänden, damit man auch irgendwie auf dem Berggipfel oder so, wo es halt stürmisch ist, damit man da auch brauchbare Aufnahmen hinkriegt.
Es sei denn, man möchte die Stimmung des Berggipfels mitnehmen.
Das stimmt, ja.
Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, wir können jetzt diese Woche nochmal so ein bisschen über Videospielereien, die es wert sind, durchgespielt zu werden, reden.
Richtig.
Hast du dir überlegt?
Habe ich mir überlegt und ich habe eine Liste gemacht, schon vor einigen Wochen, mit Nintendo-Spielreihen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich von diesen Reihen jeweils nur ganz wenige Spiele gespielt habe.
Darf ich fragen, warum du es auf Nintendo beschränkt hast?
Weil, keine Ahnung.
Okay.
Für mich gab es halt in meiner Kindheit nur Nintendo, deswegen habe ich halt damit angefangen. Also es gab halt natürlich irgendwann dann auch PC-Spiele und so, aber so am Fernseher gab es halt in meiner Kindheit nur Nintendo. Und es gab einfach auch noch nichts anderes.
Ja, und die Nintendo-Spiele sind ja auch tatsächlich, oder die Nintendo-Konsolen sind ja auch die, wo man die meisten Reihen hat. Also du hast ja natürlich noch bei Sega noch so die Sonic-Spiele. Mhm. Natürlich hast du auch so Reihen wie Battlefield oder Fallout oder sowas, aber das ist ja irgendwie schon was anderes als so Super Mario, finde ich.
Wobei man muss natürlich auch unterscheiden, Nintendo ist ja nicht immer direkt Nintendo. Also früher war Nintendo natürlich Nintendo, die ersten Super Mario Spiele erschienen bei Nintendo und ich glaube, ein Großteil aller aktuellen tut es auch noch. Aber es gibt ja, die hatten ja auch lange Zeit so Second-Party-Entwickler wie zum Beispiel Rareware, wie sie früher noch hießen, die Donkey Kong Country gemacht haben. Und die haben halt nur für Nintendo damals die Spiele gemacht.
Die gehören heutzutage zu Microsoft, ne?
Genau, Rare hat sich jetzt in Rare umbenannt. 2002 war das und ist dann, glaube ich, 2003 komplett übernommen worden und ist jetzt Microsoft Studio. Aber auch ein Großteil der Entwickler, die damals eben die Donkey Kong Country Spiele gemacht haben, die sind nicht mehr bei Rare. Und deswegen werden die aktuellen Donkey Kong Country Returns für die Wii damals und für das Tropical Freeze für die Wii U von Retro Studios gemacht.
Okay. Aber im gleichen Stil.
Genau. Also die versuchen natürlich irgendwie schon den Humor beizubehalten und so und die ja. Art der Spiele. Wollen wir die Reihen einfach der Reihe nach durchgehen, so vielleicht wie sie in dem Pfeil drin stehen?
Können wir gerne machen. Ich würde sagen, du leitest mal dadurch und ich gebe meinen Kommentar dazu.
Gut, dann fangen wir doch mal an. Erstmal klären wir, ob denn diese Reihen überhaupt spielenswert sind. So, wir fangen an mit der Metroid-Reihe.
Ja.
Hast du da was gespielt?
Metroid habe ich tatsächlich Metroid gespielt, Metroid 2, Super Metroid und die Remakes von Metroid Prime auf der Wii habe ich gespielt. Mhm. Other M für die Wii wollte ich auch mal nochmal spielen. Es habe ich hier auch rumliegen, aber tatsächlich bin ich noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Und das liegt hier schon seit 2010.
Oh, okay. Ja, nee, ich habe tatsächlich von den älteren Metroids gar nichts gespielt. Ich wusste natürlich, dass es die gibt, aber die haben mich nicht so wahnsinnig interessiert. Und dann habe ich aber einen Game Boy Advance gehabt und einen GameCube. Und da kam am gleichen Tag irgendwann 2002, bestimmt im September oder November oder so, die kommen ja alle irgendwie um die Zeit raus, kamen dann Metroid Fusion für den Game Boy Advance und Metroid Prime für den GameCube. Und die habe ich halt beide gespielt.
Ja. Ich habe, hast du die durchgespielt auch?
Oder? Die habe ich auch durchgespielt und Metroid Fusion für den Game Boy Advance habe ich tatsächlich auch bis zum Excess durchgespielt, also die 100% voll gemacht.
Was unterscheidet Metroid Fusion von Prime? Also, wir können ja sagen, die alten Metroids, das sind halt so 2D-Jump-and-Shoots oder Shoot-and-Runs oder sowas. Und die Metroid Prime-Spiele sind halt so Ego-Shooter quasi.
Ja, wobei, die haben ja damals, also Nintendo hat damals Wert darauf gelegt, dass Metroid Prime kein Ego-Shooter ist, sondern eben so ein Ego-Rätselspiel im Grunde. Und sie haben ja auch recht, weil es hat keine typische Zwei-Stick-Steuerung, wo du eben Samus quasi wie in jedem anderen Konsolenshooter mit zwei Sticks durch die Gegend führst, weil ja auch der GameCube überhaupt keine zwei Sticks hatte.
Ja.
Sondern sie haben mehr oder minder das Auto-Lock-Feature verwendet, um die Punktdrehung hinzukriegen und mit dem Stick bewegst du nur quasi Strafe und vorwärts, rückwärts.
Strafe ist seitwärts, ne?
Genau, ja. Seitwärts gehen und vorwärts, rückwärts gehen. Und deswegen war das halt nicht so wirklich ein Ego-Shooter, auch wenn es natürlich Anleihen daran hatte und extrem nach Ego-Shooter aussah.
Also für mich hat es sich auch angefühlt wie ein Ego-Shooter auf der Wii.
Für mich hat es sich halt angefühlt wie im Grunde so ähnlich wie Metroid Fusion auch, weil während Metroid Fusion eben 2D ist und du quasi Samus immer von der Seite siehst, war das nun 3D, aber das Spielprinzip ist eben genauso. Und Metroid und Castlevania zusammen haben ja dieses Spielprinzip quasi auch erfunden, nämlich, dass du im Grunde eine frei zugängliche Welt hast von Anfang an, die aber eben nicht frei zugänglich ist, wenn du bestimmte Items nicht hast.
Genau, also du befindest dich quasi in so einer relativ eingeschränkten Open World, wo dann Türen versperrt sind, wo du halt erst durchkommst, wenn du einen Schlüssel hast, beziehungsweise du kannst die Tür erst aufsprengen, wenn du eine bestimmte Art von Bombe oder Waffe hast oder sowas.
Genau.
Und dadurch halt die Welt erweitern. Aber du gehst halt immer wieder durch die gleichen Bereiche durch, die du schon am Anfang gesehen hast.
Genau, und mit diesen zusätzlichen Items kommst du eben nicht nur in andere Bereiche rein, sondern entdeckst auch in den Bereichen, die du schon kennst, neue Dinge. Und natürlich, um das Spiel nicht wahnsinnig langweilig zu machen, so dass du immer wieder durch dieselben Bereiche musst, auch Abkürzungen.
Ja.
Und das ist natürlich ganz praktisch und auch ganz angenehm. Und das macht halt das Spiel auch sehr, sehr interessant für so erkundungslustige Leute.
Ja, so die Frage ist jetzt, muss man es gespielt haben oder nicht?
Also ich finde es ganz großartig, also gerade die beiden Spiele finde ich total großartig. Ich habe, wie gesagt, nur die beiden gespielt, aber die sind halt toll. Also Metroid Fusion ist ein richtig schönes Spiel, was auch, wie ich neulich erfahren habe, erstmalig in der Reihe überhaupt Text und Story hat. Also Story natürlich nicht, Story hatten die vorher auch schon, aber Super Metroid, glaube ich, und Metroid kamen während des Spiels komplett ohne irgendwelche Texte und Texttafeln und dergleichen aus.
Das weiß ich nicht mehr, das kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Aber das heißt, und Metroid Fusion hat eben eine richtig komplizierte, komplexe Story mit Wendepunkten und all solchen Dingen. Und es ist halt ein Jump'n'Run, also so ein Standard-Jump'n'Run, und das macht einfach wahnsinnig Spaß. Du hast halt viele, viele Fähigkeiten, die du geschickt einsetzen musst, um da alles zu finden. Und das wird zum Teil auch extrem kompliziert, weil es nämlich später gibt so eine Fähigkeit, du läufst und kannst dich dann quasi in irgendeine Richtung beschleunigen. Und mit einem Trick, mit irgendeiner Tastenkombination kannst du zwischen der Beschleunigung die Richtung wechseln. Und das brauchst du dann tatsächlich, um in Bereiche zu kommen, die du sonst überhaupt nicht erreichen würdest, weil du, weiß ich nicht, so hoch nicht springen kannst oder dergleichen. Und da musst du richtig komplizierte Bewegungen durchführen, um dann durch Labyrinthe irgendwie hinten von A nach B zu kommen. Eben alles in diesem einen Modus. Und wenn du den versehentlich verlässt, dann kommst du halt nicht mehr hin. Und das ist, glaube ich, so ein Standardding von Metroid-Spielen, dass du quasi die Fähigkeiten extrem gut beherrschen musst, um alles zu finden.
Ja, du musst nachher also richtig, richtig punktgenau machen. Also, ich finde Metroid, die Metroid-Reihe ist schon was Besonderes, gerade durch diese, dadurch, dass sie halt dieses Genre geprägt hat, also vor allem das erste Metroid. Und das erste Metroid, wo du am Anfang gar nicht weißt, dass du eine Frau spielst und das erst quasi nach dem Besiegen des Endgegners, wenn sie den Helm abnimmt, mitbekommst.
Genau.
Das ist auch schon was sehr Besonderes. Also ich finde Metroid sehr gut. Ich würde aber nie, also man sollte da ein Spiel von gespielt haben, sicherlich.
Ja, ich würde sogar empfehlen, auch von jeder Art, also sowohl 2D als auch 3D eins gespielt zu haben.
Ich finde aber, es gehört schon zu den guten Reihen, aber es gibt andere Reihen, auf die man sich vielleicht mehr konzentrieren sollte.
Und es ist eben Science Fiction. Wer kein Science Fiction mag, das ist relativ untypisch für Nintendo. Die haben, wenn ich das kurz überfliege, nur zwei Reihen, die auf Science Fiction aufbauen, nämlich Metroid und Star Fox. Wobei Star Fox in meiner Liste überhaupt nicht auftaucht, fällt mir gerade auf.
Denn das ähnliche Spiel oder die ähnliche Spielreihe hast du schon angesprochen, Castlevania.
Genau.
Ist was ganz anderes eigentlich, hat aber das ähnliche Spielprinzip, sagst du.
Richtig, also die Welt ist halt eine andere. Du spielst halt einen Vampirjäger, je nach Spiel ist es dann auch eine andere Person manchmal oder auch eine andere Funktion, glaube ich. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass er immer irgendwann eine Peitsche hat. Und das ganze Setting ist eben so ein Schloss. Also das ganze Spiel spielt halt in einem Schloss. Während Metroid eben auf einer Raumstation gespielt hat, spielt dies hier irgendwie in so einer mittelalterlichen Welt.
So
viktorianisches Englisch. So.
Ja, das ist so eine Dracula-Welt mit Werwölfen, Skeletten, Fledermäusen und sowas.
Genau, richtig.
Und am Ende muss man, glaube ich, sogar gegen Dracula kämpfen.
Ja, auch das wechselt, glaube ich, von Spiel zu Spiel. Ich habe auch da tatsächlich nur einen Teil gespielt, nämlich Dawn of Sorrow. Das war für ein DS damals erschienen, 2005. Und das ist auch tatsächlich ziemlich gutes Spiel, weil das eben auch diese Metroidvania-Mechanik hat, dass du Dinge finden musst, um weiterzukommen und so. Und es hat zusätzlich auch noch dieses Waffen-Feature, also Waffenaufrüst-Feature gehabt. Und es hat so eine Kartensammelgeschichte gehabt. Also, dass du, nee, die Karten waren ein anderes Spiel. Das war Dawn of Sorrow für ein Game Boy Advance, glaube ich. Es hat so eine Seelensammelgeschichte gehabt, womit du dann neue Fähigkeiten erlangst.
Okay. Ich habe von Castlevania, also ich habe die alten Castlevania 1 und Simon's Quest, also Castlevania 2, damals ein bisschen angespielt auf dem NES, sicherlich nicht durchgespielt. Mhm. Und ich habe auf dem N64, ich glaube Legacy of Darkness, auch so ein bisschen angespielt. Mir hat das aber nicht mehr gefallen, weil die dann auch aufs 3D gewechselt sind. Also ich fand das alte, was halt so ein bisschen wie auch das alte Metroid war, das 2D, viel besser. Aber das Besondere im Gegensatz zu Metroid ist ja, dass Castlevania nicht nur auf Nintendo-Plattformen erhältlich ist.
Genau, ich glaube, dass das inzwischen von Sony programmiert wird und überhaupt nicht mehr auf Nintendo-Plattformen kommt, wenn ich mich nicht irre.
Also die letzte Version, die gab's für Xbox, PlayStation und Windows.
Genau. Aber ich finde auch diese 3D-Castlevanias furchtbar hässlich und die sind halt ein komplett anderes Spiel. Also, ja. Weil das sind halt so, tja, wie soll ich sagen, so Action-Slasher.
Ja, genau. Also mir gefällt Castlevania deutlich weniger als Metroid. Mhm. Gehört aber auch zu den Spielen, wo ich immer denke, eigentlich musst du die alle nochmal spielen.
Also das für den DS kann ich wirklich empfehlen, weil das auch eine ganz großartige Musik hat. Und eben auch eine Story. Und das Witzige ist halt auch bei diesem Spiel, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, kannst du verschiedene Enden erlangen, je nachdem, was du gerade machst. Also du kannst zum Beispiel das Spiel relativ schnell beenden, wenn du eben irgendwie einen Ring nicht dabei hast, der den Gegner irgendwie in den Spiegelmodus versetzt, so dass du den quasi auf die richtige Weise dann umbringst oder so. Und da muss man schon gegebenenfalls mal nachgoogeln, wie denn nun das tatsächlich richtige Ende auszusehen hat, um das eben zu erlangen. Sonst ist das Spiel halt ziemlich schnell vorbei und man wundert sich und dann fällt irgendwann auf, es gibt ja Teile in diesem Schloss, die habe ich noch gar nicht gesehen und so. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber es ist eben auch für Leute, die viel Zeit investieren wollen, um das selber rauszukriegen, sehr gut geeignet.
Ja.
Ja. Wolltest du zu Castlevania noch was sagen?
Nö, eigentlich nicht.
Ja. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Reihe.
Zu dem schon angesprochenen Donkey Kong.
Zu Donkey Kong Country. Weil Donkey Kong ist ja quasi dieses Plattform-Hüpfspiel, wo der Affe der Böse ist und man selber den guten Jumpman spielt.
Ja, im ersten Teil. Im zweiten Teil ist Mario der Jumpman ist der Böse und man spielt Donkey Kong Junior.
Ach, sieh an.
Und das mehr weiß ich jetzt auch nicht. Dann gab es noch auf dem Game Boy Donkey Kong, nee, auf dem NES Donkey Kong Classics, wo die quasi so ein ähnliches Spielprinzip haben wie das alte Donkey Kong, aber mit Leveln. Das fand ich mal sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen damals. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diverse Ableger wie so ein Donkey Kong Bongo Rhythmusspiel, Donkey Kong Racing, aber das sind also, darüber wollen wir uns jetzt nicht besprechen, sondern du möchtest gerne über die Donkey Kong Country Land Reihe sprechen, richtig?
Richtig, genau.
Donkey Kong Country ist dann immer das, ich nenne es jetzt mal das farbliche Spiel für die großen Konsolen. Donkey Kong Land ist das kleine Spiel für die Handhelds.
Ja, wobei das war halt zu Gameboy-Zeiten nur der Fall. Also es fing an 1994 mit Donkey Kong Country für das Super Nintendo. Es gab dazu ein VHS-Video, das ich auch tatsächlich gehabt habe, wo irgendwie in 14 Minuten, das könnt ihr mal googeln, Donkey Kong Country VHS einfach googeln, dann findet ihr das sofort. Sind irgendwie 13, 14 Minuten lang, wo irgendwie so ein 90er Jahre Hip-Typ mit so einer Mütze verkehrt rum und einer Weste und so und langen Haaren rennt dann in dieses Rareware-Studio rein und unterhält sich das ein bisschen mit den Leuten, findet überall Bananen, die sind alle ein bisschen bescheuert und dann stellt er halt so nebenbei dieses Spiel vor.
Tatsächlich, mir fällt ein, dass ich glaube, dieses Video lag dem Nintendo Club Magazin bei.
Ja, das kann sein.
Weil ich hatte es nämlich auch.
Okay, das kann gut sein. Ich hatte das auf jeden Fall auch. Und ich hatte gar keinen Videorekorder und ich musste dann zu einem Freund gehen, das zu gucken.
Ja, oder man konnte es kostenlos bekommen beim Videospielhändler oder irgendwie sowas.
Ja, genau.
Ich glaube nicht. Ich glaube, da hat man kein Geld für bezahlt.
Nee, genau. Das war auf jeden Fall eine riesengroße Werbeaktion damals. Und das Spiel war auch spektakulär. Also das hatte bombastische Grafik. In dem Video wird halt auch, also in so Werbefilmen wird halt auch gesagt, das ist kein 32-Bit-Spiel, es ist nicht auf einem 32X irgendwie Erweiterung, sondern es läuft auf dem 16-Bit Super Nintendo. So kaum zu glauben, was dieses Gerät noch kann. Und es ist auch tatsächlich spektakulär cool, weil die Grafiken halt alle vorgerendert waren und die Bewegungen im Vergleich zu den anderen Jump'n'Runs, die es auf dem Super Nintendo gibt, sehr, sehr flüssig aussahen.
Ja, genau. Also das war tatsächlich also quasi wie 3D-Grafik sah es aus. Mhm. War ein 2D-Spiel, sah aus quasi wie schöne 3D-Grafik mit schönen Lichteffekten, aber weil es halt auch alles vorgerendert war. Das war halt nicht auf der Konsole gerendert wie andere Spiele.
Genau, im Grunde waren es halt auch nur Sprites, aber trotzdem sah es halt echt gut aus.
Ja.
Und?
Das ist ähnlich wie sie es bei dem ersten Mortal Kombat gemacht haben, wo sie tatsächlich
ja, stimmt.
Schauspieler abgefilmt haben und die dann als Sprites benutzt haben.
Stimmt.
Also das ist ein bisschen anders natürlich, aber also ähnlich. Du hast halt eine was Vorgerechnetes in hoher Qualität, was dann dort eingesetzt wird.
Mhm, genau. Genau. Und dieses Spiel ist halt extrem populär geworden und hat dann diverse Nachfolger nach sich gezogen. Unter anderem eben die Land-Reihe für den Game Boy, wo die jeweils versucht haben, dann das Super Nintendo-Spiel umzusetzen in eine Schwarz-Weiß-Grafik mit Game Boy-Format eben.
Und das gab es ja früher häufig und gibt es, glaube ich, auch heutzutage noch für die ein, zwei Handheld-Spiele oder Handheld-Konsolen, die es gibt, die ja noch mal so Volltitel quasi bekommen. Also wenn du jetzt ein FIFA dir auf einer großen Konsole holst und das gleiche FIFA auf der PS Vita oder sowas, ist es deutlich eingeschränkter. Mhm. Und was du halt früher da hattest, ist es halt auch, dass es farblich eingeschränkter war, weil der Game Boy halt nur schwarz, grau, weiß war.
Grün, hellgrün. Das ist witzig übrigens, es gibt ja den Emulator, die Virtual Console auf dem 3DS und da kannst du mit einer Tastenkombination das schwarz-weiße Bild in so ein grün-dunkelgrünes Bild verwandeln. Das ist sehr lustig. Also wer die alten Spiele da emuliert, kann sich das Original Game Boy Feeling zurückholen. Das Spiel war aber tatsächlich ein komplett anderes Spiel. Also während Donkey Kong Country halt hatte halt irgendwie, weiß ich nicht, 5, 6, 8 Welten, die jeweils thematisch irgendwie geordnet waren. Es gab irgendwie die Dschungelwelt, dann gab es die Tempelwelt, dann gab es irgendwie eine Eiswelt, die war besonders schön mit Schnee und so, die hatte auch sehr atmosphärische Musik. Und das gab es beim Donkey Kong Land auch zwar, aber die hatten halt auch andere Arten, wie zum Beispiel so eine Industriegeschichte. Das gab es bei Donkey Kong Country nur ganz schwach. Und bei Donkey Kong Land gab es tatsächlich auch Hochhäuser und so Zeug, was du eben auf der Standard-Donkey Kong-Insel nicht finden würdest.
Ja.
Also die haben halt schon ein eigenes Spiel draus gemacht. Das ist halt, also das erste habe ich auch tatsächlich besessen, Donkey Kong Land, und das fand ich auch ziemlich cool.
Ich hab's auch, das kam in einer gelben Cartridge, in einer bananenfarbenen.
Ja, richtig, stimmt.
Das war ja auch immer noch früher so das Besondere. Normalerweise waren diese Module halt immer grau, also das Plastik des Moduls, bis auf einige wenige Spiele, wie zum Beispiel Donkey Kong, wo es halt gelb war. Ich glaube, bei Zelda war
gold.
Von NES, ja, der für den Game Boy weiß ich nicht.
Nicht stimmt, das Game Boy Zelda war auch grau, aber es hatte ein goldenes Schild drauf und die nachgemachte Version für den Game Boy, die war schwarz, das war auch selten.
Schwarz war auf dem Super Nintendo Killer Instinct.
Ah. Dann gab es halt noch so ein paar Nachfolger, Donkey Kong Country 2 und 3. Und Donkey Kong Country 3, glaube ich, das ist schon so neu, dass da im Spiel ein N64 zu sehen ist, wo die Oma irgendwie mitspielt. Weil das eben das N64 auch schon gab in der Zeit. Und da gab es dann jeweils auch ein Donkey Kong Land 2 und 3 für. Und dann ist erstmal eine ganze Weile lang nichts passiert. Nee, stimmt nicht. Es kam noch Donkey Kong 64. Das habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Und dann ist irgendwie 11 Jahre lang nichts passiert. Bis
Vielleicht an dieser Stelle sollten wir vielleicht noch sagen, es gab noch ein Spiel, was auch für auch ein Donkey Kong hätte werden sollen, aber dann keins geworden ist, sondern...
Jetzt bin ich dann neugierig.
Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das ist dann doch für ein Sony PlayStation erschienen.
Conker's Bad Fur Day?
Nee, mir fällt es wieder ein. Ja, genau.
Banjo and Tooie ist, glaube ich, ist auch von Rare. Und ich wusste nicht, dass das auch ein Donkey Kong Spiel werden sollte. Interessant.
Banjo-Kazooie heißt es, ne?
Ach ja, Banjo-Kazooie war das erste Teil, ja.
Banjo-Kazooie, genau. Ich glaube, das sollte eigentlich ein Donkey Kong-Spiel werden.
Kann gut sein, ja.
Aber dann als Donkey Kong Country 2, nee, oder sowas. Donkey Kong 64 2 oder sowas. Auf jeden Fall haben sie es dann, wollte Nintendo es dann doch nicht mehr haben. Mhm. Und deswegen haben sie da die Charaktere quasi ausgewechselt und so.
Ja. Okay, interessant. Das wusste ich nicht.
Gefährliches Halbwissen, was ich
habe. Also Donkey Kong Country 1 und 2 habe ich tatsächlich auch sehr lange gespielt. Donkey Kong Country 1 habe ich nur geliehen gehabt damals und trotzdem intensiv gespielt. Und alle sagen immer, dass das extrem schwer war, das Spiel. Das fand ich als Kind nicht. Ich habe es neulich nochmal gespielt, die ersten 10 Level oder so, und fand es tatsächlich auch nicht so wahnsinnig einfach. Aber ich hatte halt die ganzen Level alle noch im Kopf und deswegen wusste ich halt, wie die gehen. Und kann aber durchaus nachvollziehen, dass andere Leute das schwer fanden. Zum Beispiel das Loren-Level. Kennst du das noch?
Ja, wo man halt auf so einer Lore, auf so Schienen rumgefahren ist und mal abspringen muss. Und zwar so im allerletzten, man hat ja in diesem Donkey Kong-Universum mit den Spielen auch mal so Sachen, die du einsammeln kannst in dem Level, so Buchstaben, um halt Kong zu buchstabieren oder halt so große Münzen. Mhm. Und die hast du halt bei diesen Loren-Leveln eigentlich, oder auch bei den anderen Leveln, immer nur so bekommen, wenn du so wirklich in allerletzter Sekunde vor dem Tod irgendwo abgesprungen bist.
Ja, richtig.
Also du bist irgendwo runtergefallen und die Schienen waren zu Ende. Du hättest schon seit 3 Sekunden irgendwo abspringen können, aber du musstest quasi bis zur letzten Sekunde warten, damit du das K von Kong noch bekommst.
Ja, genau. Genau. Sowas. Und das ist halt, das zeichnet sich eben auch durch die komplette Spielreihe durch, dass du viele von den extra Dingen nur sehr, sehr schwierig erreichen kannst.
Ja.
Und die Level, die sind zum Teil relativ einfach an sich. Nur wenn du eben den Anspruch hast, auch alles zu finden, was da zu finden ist, dann wird es eben schwieriger.
So wie du es hast.
So wie ich das versuche loszuwerden, ist es schwierig.
Ja.
Naja, jedenfalls kam dann lange Zeit nichts und dann gab es einen großen Knaller, nämlich für die Wii, gab es Donkey Kong Country Returns, was ich tatsächlich nur kurz angespielt habe, dann gefiel mir die Steuerung nicht und dann habe ich es beiseite gelegt, weil das irgendwie diese Schüttelgeschichte der Wii mit einbezogen hat. Und das fand ich doof.
Ja, aber das ist auch so ein Spiel, was ich auch nochmal gerne spielen möchte. Ich habe es auch mir nie geholt. Was ich mir letztens gekauft habe, war Donkey Kong Country Returns 3D für den 3DS.
Das ist quasi exakt das gleiche Spiel, nur noch ein bisschen Veränderung. Also es gibt zum Beispiel einen einfacheren Modus, wo du dann mehr Herzen hast. Weil bislang war das bei Donkey Kong Country eben so, wenn du getroffen wurdest, dann hast du Diddy verloren. Und wenn du nochmal getroffen wurdest, dann bist du gestorben. Und in dieser neuen Reihe gibt's da tatsächlich auch Herzen. Und du kannst also mehrmals getroffen werden. Und es gibt in der 3DS-Version gibt's mehr Herzen tatsächlich in einem Modus, dass das Spiel also ein bisschen einfacher wird.
Ja.
Und dann gibt's jetzt relativ neu, 2014 kam das raus, Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Wii U. Und
ist auch ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, was ich aber gerne.
Ja, geht mir auch so. Und ich mag halt auch diese Affen und ich mag diese Spielreihe und deswegen will ich die im Grunde alle spielen. Und das, ja, ich bin gerade dabei, ein Let's Play zu gucken, nämlich von Domtendo. Der macht nur Nintendo-Spiele, sagt auch sein Name schon. Und der spielt gerade nämlich eine Wiederholung. Quasi, er hat es schon mal gespielt, Donkey Kong Country Returns für die Nintendo Wii. Was ich ganz angenehm finde, weil ich muss es dann eben nicht selber steuern. So, und der macht tatsächlich auch so einen 100% Lauf und ärgert sich dann auch sehr angenehm, wenn er manche Dinge übersieht oder so. Es ist lustig, dazu zu gucken. Der hat jetzt irgendwie letzte Woche mit seiner Reihe gestartet.
Okay. Ja, ich gucke ja keine Let's Plays eigentlich.
Okay. Ja, Donkey Kong Country. Wolltest du noch was dazu sagen? Achso, ob man das gespielt haben soll. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Wer Bock hat auf Jump'n'Runs, der sollte das auf jeden Fall gespielt haben, weil die Spiele richtig, richtig cool sind.
Ja. Also ich find's auch ein sehr gutes Spiel, aber da reicht es auch, glaube ich, ein, zwei Spiele davon zu spielen, wenn man dann angefixt. Das ist, glaube ich, bei vielen Spielen, die wir hier besprechen. Wenn man angefixt ist, will man alle spielen. Mhm. Und sonst halt nicht.
Ja. Ja, es gibt halt auch, das finde ich interessant, es gibt halt immer bessere und schlechtere Versionen von den Spielen, so.
Ja.
Aus dieser Reihe. Und bei Donkey Kong Country sind die, also die Land-Teile, die kenne ich, da kenne ich nur das erste, aber die anderen sind halt durchgängig gut. Also da ist keines bei, wo du sagst, ah nee, das ist jetzt ein echt schlechter Ableger dieser Reihe, sondern die sind halt echt alle großartig.
Ja.
Ja. So, kommen wir nun zu der nächsten Spielereihe.
Da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen.
Ich glaube, das hatten wir schon einmal im Podcast-Thema, ne?
Schon, ich glaube, das ein oder andere Mal haben wir schon darüber gesprochen, genau.
The Legend of Zelda.
Genau.
Richtig, da ist es nämlich auch so, da gibt es tatsächlich auch angeblich schwächere Teile zwischen, die ich aber nicht gespielt habe, muss ich gestehen. Ich habe tatsächlich auch davon nur drei durchgespielt, nur drei Teile.
Okay, welche denn?
A Link to the Past, Super Nintendo.
Auf dem Super Nintendo, genau.
Das habe ich auch tatsächlich mehrfach durchgespielt, weil das gab es nämlich für den Game Boy Advance auch nochmal. Und da habe ich das halt auch nochmal gehabt und gespielt. Dann The Link's Awakening. Auch das habe ich mehrfach durchgespielt, weil da gab es nämlich auch zwei Versionen von. Einmal ohne Farbe und einmal mit.
Link's Awakening und Link's Awakening DX.
Richtig, genau. Und Ocarina of Time. Wie neulich besprochen, habe ich das gerade auf dem 3DS durchgespielt. Jetzt bin ich halt bei Legend of Zelda, das Original-NES-Spiel auf dem 3DS in der Virtual Console. Und arbeite mich jetzt so langsam von hinten nach vorne durch.
Also ich habe ja, was habe ich denn? Ich habe auch dann eigentlich eine ganze Menge Spiele durchgespielt, aber ich spiele auch, da haben wir glaube ich schon auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass ich schon seit einigen Jahren eins das angeblich beste Zelda überhaupt immer noch spiele, und zwar Ocarina of Time.
Ja.
Also ich habe Legend of Zelda gespielt, ich habe Link to the Past durchgespielt, Link's Awakening durchgespielt, ich habe die Wii-Spiele Twilight Princess und Skyward Sword durchgespielt, ich habe Phantom Hourglass durchgespielt, A Link Between the Worlds durchgespielt, Link's Awakening, habe ich glaube schon gesagt.
Welche fehlen dir noch? Die Oracles?
Mir fehlen die Oracles, genau. Mir fehlt Wind Waker, Minish Cap. Spirit Tracks habe ich angefangen auf dem DS. Auf dem 3DS habe ich das. Und ich habe diese Multiplayer-Spiele, nie gespielt.
Nee, ja, ich habe es ein bisschen gespielt. Weil das eben bei der Game Boy Advance Link to the Past-Version war halt eben so ein Four Swords-Ableger bei.
Hast du den alleine gespielt oder tatsächlich?
Den habe ich tatsächlich auch einmal zu zweit gespielt, aber das ist halt nicht wirklich Zelda. Du hast halt so ein paar Rätsel, die du nur zu zweit lösen kannst, aber ich finde es, also das Spielprinzip wird da irgendwie gewendet.
Das Problem bei Zelda und Multiplayer ist für mich auch, also du bist bei Nintendo-Konsolen, bist jetzt vielleicht auf die Wii U und die Wii, kann man ja auch übers Internet spielen, aber so bei den alten Konsolen und möchte man das ja eigentlich auch zusammen in einem Raum spielen.
Ja.
Und dann hat man halt, jedenfalls in unserem Alter, wenn man nicht mehr mit seinen Geschwistern zu Hause zusammen wohnt, das Problem.
Ich habe keine halt Freunde.
Dass man niemanden, oder auf jeden Fall, dass man niemanden so lange Zeit hat, mit dem man so ein Spiel halt zusammen spielt.
Ja.
Jedenfalls, meine Freunde haben nicht die Zeit dafür, einfach mal eben 20 Stunden lang ein Zelda mit mir zu spielen.
Ja, das Problem ist ja auch, dass die Zeitpläne von verschiedenen Leuten einfach verschieden sind. Also selbst wenn die Zeit hätten, irgendwie 20 Stunden mit mir in dieses Spiel zu versenken, dann wären deren Zeitfenster andere als meine. Und das ist eben ein Problem. So, und das löst auch das Internet nicht, sondern deswegen spiele ich halt lieber Spiele, wo es nicht so drauf ankommt. Im Multiplayer, wie weiß ich nicht, irgendwie so Super Mario Jump'n'Runs oder so oder Mario Kart. Und eben die längeren Spiele spiele ich dann halt alleine, weil dann muss ich mich mit niemandem absprechen.
Genau.
Also das Absprechen im Spiel ist kein Problem, sondern das Absprechen, um überhaupt zum Spielen zu kommen, ist eben der Schwierige.
Richtig, so sehe ich das auch.
Ja. Ja, Zelda sollte man auf jeden Fall mal ein, zwei Teile gespielt haben. Ich finde sogar, man sollte sowohl auch da ein 2D und ein 3D-Teil gespielt haben, einfach um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen.
Ja, genau. Mir gefallen aber die 2D-Teile deutlich besser als die 3D-Teile.
Du hast ja auch Wind Waker noch nicht gespielt. Ja, na gut. Über Zelda haben wir auch genug geredet. Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter, oder?
Ja.
Gut, das nächste Thema ist dann die Super Mario Brothers Reihe.
Oha. Und die ja auch sehr, sehr komplex ist.
Richtig.
Es fängt ja irgendwie auch an vor 30 Jahren.
Ja, genau.
Super Mario Brothers auf dem NES.
Ja. Davor wobei übrigens, muss ich noch mal sagen, es gab ja auch ein Mario Brothers Spiel ohne Super.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
Ah, dann bitte.
Und zwar Mario Brothers ohne Super, das ist ein Spiel, was man vielleicht kennt, wenn man Super Mario Brothers 3 im Multiplayer gespielt hat. Und zwar, das ist so ein Spiel, das hat man da spielt halt auf einem Bildschirm, also ohne Scrolling, wo man so Röhren hat. Oben kommen irgendwie Gegner aus den Röhren und man muss sie umhauen und kann dafür Punkte bekommen.
Ja.
Und man kann sich gegenseitig auch so ein bisschen umbringen und sowas. Also
ja. Ja. In der, halt so in der Game Boy Advance-Version von Super Mario World, da war das auch bei.
Also ich habe es halt durch Super Mario Bros. 3 kennengelernt, wenn ich das mit meinen Brüdern gespielt habe, dass man immer, wenn man da ist man ja zu zweit auf so einer Oberwelt langgelaufen und wenn man auf die Position gegangen ist, wo der andere gerade war, dann konnte man dieses Spiel gegeneinander spielen.
Mhm, genau.
Und dem anderen so Leben klauen oder irgendwelche Items klauen.
Ja.
Genau, aber fangen wir an bei Super Mario Bros.
Ja, Super Mario Bros. War total spektakulär damals, das ist halt vor 30 Jahren dieses Jahr 1985 auf dem normalen Nintendo Entertainment System erschienen und hat unfassbar viele Fans gefunden, weil es halt auch relativ schwer war für Leute, die dieses Genre nicht kannten, was einfach war, weil es gab dieses Genre praktisch auch vorher nicht. Nämlich Jump'n'Run.
Ja, war halt ein Jump'n'Run, genau.
Und
ich glaube, da muss man jetzt auch, also mit verschiedenen Arten von Welten, also so Oberwelt, Unterwelt und Unterwasserwelt und so ein Schloss von den Bösen, von Bowser. Ich weiß nicht, ob es eins der ersten NES-Spiele waren. Ich glaube schon. Die Grafik war ein bisschen besser als, würde ich jetzt sagen, Excitebike oder Kung Fu, die vielleicht noch ein bisschen früher erschienen sind auf dem NES. Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Interessant ist das mein Inside Baseball, dass hier die Grafiken teilweise wiederverwendet wurden und umgefärbt wurden. Also zum Beispiel die Grafik für die Wolke ist genau die gleiche wie die Grafik für so einen Busch, der da auf der Welt unten rumsteht.
Ja, genau.
Nur halt anders eingefärbt.
Ja. Der hat ja sogar die gleichen physikalischen Eigenschaften. Er tut nämlich nichts zum Spiel. Also du kannst den kannst du nicht berühren. Also er hat keine Kollisionsabfrage so. Ganz einfach durch. Dann gab's, das ist ein bisschen verwirrend, es gab in Japan ein Super Mario Bros. 2, The Lost Levels.
Ja, genau, The Lost Levels hat es aber erst, den Beinamen hat es erst später bekommen, glaube ich.
Ja, weil es in Japan, glaube ich, immer Super Mario Bros. 2 hieß.
Genau.
Und das war im Grunde eine schwierigere Version noch von Super Mario Bros.
Genau, hat ein paar zusätzliche Items eingeführt. Also es gab
den Gift-Pilz.
Es gibt ja bei Super Mario den Pilz und den einen extra Leben-Pilz. Und bei dem Super Mario Bros. 2 aus Japan gab es noch so einen Gift-Pilz, der halt einen, glaube ich, umgebracht hat direkt oder verkleinert hat.
Genau.
Auf jeden Fall war er böse. Dann wurde aber wohl gesagt, dieses Spiel ist zu schwer für den europäischen und amerikanischen Markt.
Und deswegen gab es ein Spiel namens Doki Doki Panic. Und das haben sie dann einfach auf Mario umgefärbt. Und deswegen ist das, was wir als Super Mario Bros. 2 kennen, auch von der Spielmechanik her komplett anders. Nämlich, man zieht irgendwelche Pflanzen aus dem Fußboden und wirft damit auf Gegner.
Genau, und auch die Gegner, die dort vorkommen, sind halt andere, die man aus anderen Super Mario Spielen so erstmal nicht kennt. Also man hat da keine Panzer und Schildkröten und keine Goombas. Sondern man hat diese Shy Guys.
Ja, genau.
Diese bunten Viechern mit der weißen Maske. Und man hat zum Beispiel, wie heißt dieser komische Dinosaurier, der Eier spuckt noch. Also man hat verschiedene andere Gegner, die jetzt in späteren Super Mario Bros. Spielen auch wieder aufgetaucht sind.
Ja.
Aber so eigentlich nicht aus der Serie ursprünglich kommen.
Ja, genau.
Würde ich sagen.
Genau. Ich würde vorschlagen, wir kürzen Super Mario Bros. Ab, weil da könnten wir eine komplette Folge nochmal drüber reden.
Genau.
Was interessant ist, vielleicht so ein paar Meilensteine. Man kann seit New Super Mario Bros. Wii 2009, kann man das auch im Multiplayer spielen. Nämlich mit vier Leuten gleichzeitig auf demselben Bildschirm, im selben Level, was furchtbar wirr sein kann, weil
was super lustig
ist. Was sehr, sehr lustig ist, aber die schwierigen Level sind damit sehr, sehr viel schwieriger noch, weil man eben sich gegenseitig auch behindert, wenn man da durch die Gegend springt.
Ja, oder man spielt mit irgendwelchen Leuten, die einen absichtlich in Abgrund schmeißen oder
so. Genau,
sowas.
Oder mit Yoshis einen weglutschen oder so. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Multiplayer-Titel dadurch geworden.
Genau. Man macht sehr, sehr viel Spaß betrunken auf irgendwelchen Partys.
Richtig.
Und was jetzt gerade neu erschienen ist, der Super Mario Maker ist vielleicht noch interessant, wo man selber halt Super Mario Level sich zusammenbauen kann.
Da wollte ich, ja, können wir auch noch später drüber reden.
Okay.
Aber ja, es stimmt. Mario Maker. Ich habe übrigens, kann ich kurz erwähnen, ich habe jetzt seit dieser Woche eine Wii U und spiele auch Super Mario Maker. Hab da schon, glaube ich, 4 Level erstellt, die allesamt sehr, sehr furchtbar sind. Aber wer die spielen will, der kann sich mit mir befreunden. Ich heiße Codenager. Und da kann man dann meine Level spielen. Ihr dürft mich gerne bei Wii U befreunden übrigens, falls das noch nicht klar war. Oh, hier war gerade Besuch. Moment. Ja, ich denke, wir werden unsere Sendung spontan dann auch abkürzen.
Okay, dann machen wir das.
Hey! Hallo, na? Was ist los? Du bist im Podcast. Ist das lustig? Ja? Okay, mehr zu Videospielreihen erfahrt ihr dann nächstes Mal.
Genau, wir haben die Liste ist noch sehr lang und wir sind auch schon deutlich über unseren 30 Minuten hinweg.
Richtig. Deswegen brechen wir das spontan ab.
Genau, und wir machen Super Mario einfach nächstes Mal weiter.
Richtig, da können wir dann auch tatsächlich intensiver drüber reden. Ne?
Super.
Kannst du Tschüss sagen?
Noch eine schöne Woche. Ja. Genau.
Eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.